Ich bin Eisenbahnerkind, aber ich bin eigentlich auch Tchibo-Kind. Ich habe eine wirkliche emotionale Bindung. Vielleicht leide ich sogar an einer Krankheit, die die Taz mal erfunden hat. Wie war das noch?
Tchiboritis vulgaris.
Genau, Tchiboritis vulgaris. Das bedeutet, irgendwo, häufig in der Küche, aber auch im Keller oder sonst wo, irgendwo lagern natürlich Dinge, die man irgendwann mal bei Tchibo gekauft hat, außer Kaffee. Der Bananenschneider ist, glaube ich, einer dieser absoluten Highlights, der sich allerdings auch als Ladenhüter erwiesen hat.
Max Herz, genau, ja. Das ist der Gründer, der das Unternehmen 49 gegründet hat. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass nach dem Krieg dann die vier Mächte sich langsam zurückzogen aus dem aktiven Steuern der Republik. Ja. Der Marshallplan lief aus. Es war wieder möglich, guten Kaffee zu importieren. Die Kaffeesteuer wurde dramatisch gesenkt, 49. Und das war dann genau der Moment, wo man sagen könnte, jetzt kann man ein richtiges neues Kaffeeunternehmen aufbauen. Aber in einem Land, das natürlich nach wie vor sehr stark zerstört war.
5 Tassen täglich, der Tchibo-Podcast.
Moin zusammen und herzlich willkommen. Ihr hört den Podcast für Kaffee, Liebe und Nachhaltigkeit, denn gut sein und die Welt retten, das ist gar nicht so leicht. So, und ich mache jetzt mal eben eine Pulle auf, eine Flasche Shampoos. Ich weiß, der Podcast heißt 5 Tassen täglich und damit ist Kaffee gemeint. Heute halte ich jedoch auch das ein oder andere Glas in der Hand, denn ich stoße gleich mit meinen Gästen an, denn wir feiern heute. 2024 ist ein besonderes Jahr. 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland, 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre NATO und 75 Jahre Tchibo. Wow. Also von der NATO zu Tchibo, dass die beiden was gemeinsam haben, das hätte ich vorher auch nicht gedacht tatsächlich. Sehr spannend. Und ich habe noch eine fröhliche Feierzahl für euch. Dies hier ist die 100. Folge des Podcasts von Tchibo. Wow, echt cool. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf eine ganz besondere Podcast-Folge. Jetzt gibt es zum Tchibo-Jubiläum keinen Staatsakt in Berlin mit dem Bundespräsidenten. Ja, das hat das Grundgesetz ja schon zum Geburtstag bekommen. Dafür ist Hajo bei mir. Herzlich willkommen, Hajo Schumacher. Hi.
Hallo, lieber Ralf.
Hajo ist Journalist, Autor, Moderator und Podcast-Moderator von Wir, der Mutmach-Podcast. Den kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Deine ein, zwei Highlights daraus?
Meine ein, zwei Highlights, zum Beispiel unsere Sommerserie Meine erste Reise, wo Prominente erzählen, wie sie das erste Mal ohne Eltern, ohne Sportverein, ohne Schule unterwegs waren. Dabei Dunja Hayali, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Benno Fürmann. Solche Leute erzählen, wie das so war. Und es passierten natürlich die üblichen Sachen. Die Zelte sind weggeflogen, das Auto wurde geklaut, irgendwo ist man gestrandet. Justizminister Marco Buschmann dachte, Biarritz sei ein verträumtes kleines Fischerdörfchen, um dann festzustellen, oh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist in Monte Carlo nicht ins Spielcasino gekommen. Alles so Geschichten. Macht viel Spaß. Und dann noch Atze Schröder erzählt aus seinem Leben und von seiner Familie. Eine Stunde lang Deep Talk hat mich echt mitgenommen.
Ich kann es euch sehr empfehlen. Ich höre da auch immer wieder gerne rein. Sehr spannende Geschichten auf jeden Fall. Zum Mitnehmen, finde ich immer. Wenn ich mich nicht verzählt habe, Hajo, dann bist du jetzt das 5. Mal in einem Podcast mit mir zusammen. Also wenn du so weitermachst, dann bist du öfter bei 5 Tassen täglich als bei Markus Lanz. Nicht, dass der noch eifersüchtig wird am Ende. Ne?
Man muss dazu einmal kurz sowas wie eine Erklärung liefern, glaube ich. Weil Tchibo und ich, ich kann hier nicht als distanzierter Journalist sein. Ich bin hier ein bisschen so wie mit der Deutschen Bahn. Ich bin Eisenbahnerkind, aber ich bin eigentlich auch Tchibo-Kind. Also meine Mutter hat mich in jüngsten Jahren schon natürlich damals in die, ich sag mal, Kaffeebuden geschliffen. Das war immer der Höhepunkt, wenn man in der Stadt zum Einkaufen war. Ich habe eine wirkliche emotionale Bindung. Vielleicht leide ich sogar an einer Krankheit, die Taz mal erfunden hat. Wie war das noch?
Tchiboritis vulgaris.
Genau, Tchiboritis vulgaris. Das bedeutet, irgendwo in deinen Besteckschubladen, häufig in der Küche, aber auch im Keller oder sonst wo, irgendwo lagern natürlich Dinge, die man irgendwann mal bei Tchibo gekauft hat, außer Kaffee. Der Bananenschneider ist, glaube ich, einer dieser absoluten Highlights, der sich allerdings auch als Ladenhüter erwiesen hat. Aber einfach so,
es gab eine Tupperdose für Bananen.
Zum Beispiel.
Genau in der Form der Banane.
Ja, ja,
und wenn
ja.
man das andersrum reinlegen wollte, schon verloren. Ja, hat sich auch nicht durchgesetzt.
Also Chibo ist Teil meines Lebens. Ich kann hier nicht objektiv und distanziert sein. Das ist einfach ganz viel Emotion.
Wir versuchen das trotzdem. Bei mir ist auch Arndt Liedtke, Direktor Unternehmenskommunikation bei Chibo. Moin Arndt.
Moin Ralf und schön schön mit dem Sekt.
Prosti, Prosti. So, mein lieber Direktor, du bist das erste Mal bei 5 Tassen täglich und dann musste dieser Podcast erst dreistellig werden, damit sich der feine, milde Herr mal dazugesellt. Ja?
Ah, du, ich war schon mal irgendwie so um die 50 dabei. Echt? Ganz kurz.
Ja, aber das überhaupt nicht in Erinnerung.
Ja, es tut mir leid, habe ich keinen Eindruck hinterlassen.
Schon irgendwie. Ja. Ja, nee, das war ziemlich blass.
Kurzer Shoutout für das Wortspiel, der feine, milde
ja,
Herr.
Das war schon mal
sehr elegant eingeflogen. Ja,
das werde ich mir heute nicht verkneifen können bei 100 Jahre Chibo-Podcast.
Da bin ich mal gespannt, was ich noch so ertragen muss.
Ja, also schön, dass du da bist. Jetzt dann auch als Hauptgast fühle ich geehrt und auf den Sockel hochgetragen.
Ja.
23 Jahre bist du mittlerweile bei Chibo. Das ist auch schon eine verdammt lange Zeit. In 2 Jahren bekommst du dann deinen Jubiläums-Kaffeekorb, oder wie sieht das aus?
Und eine Rede des Eigentümers und viel Lob von meinen Kollegen und Kolleginnen. Also, wenn du Konzernkommunikation machst, dann ist das mit dem Lob manchmal nicht so viel. Insofern freue ich mich, wenn es bei 25 vielleicht dann doch stattfindet.
Dann kann man dann auch schon mal die Zeit dabei sein. Ihr merkt hier auch Gewusel im Hintergrund. Wir sind hier direkt beim Haupteingang bei Chibo. Das haben wir auch in 100 Folgen noch nicht geschafft, dass wir hier bei der berühmten Drehtür am Überseering hier in der City Nord einfach mal direkt dastehen, wo alle Mitarbeitenden rein und rausgehen. Hier sind auch gerade sehr, sehr viele. Ist nämlich gerade Mittagspause im Restaurant, keine Kantine, habe ich ja auch mal im Podcast gelernt, weil es eben auch sehr hochwertige Kost gibt, eben auch vegane Angebote und wechselnde gute Gerichte, sehr viel Nachhaltiges dabei. Genau, jetzt stehen die hier auch alle und wir können auch mal rüberwinken. Die beobachten uns ja auch sehr schön. Also und hier vorne ist auch so ein typischer Chibo-Shop. Ist der auch für die normalen Menschen oder ist das hier nur so ein Showroom, dass man mal sieht, guck mal, das wird jetzt angeboten in unseren über 500 Filialen in Deutschland?
Das ist eine ganz normale Filiale und hier in der City Nord, wo auch unsere Zentrale da liegt, da gibt es eine ganze Reihe großer Firmen, die hier angesiedelt sind, zum Beispiel ganz in der Nähe Edeka. Also hier ist auch ordentlich was los.
Die Telekom ist ja auch gleich hier in Sichtweite, eigentlich Hauptsitz in Bonn, soweit ich weiß, aber ich meine, ein Hochhaus haben sie sich trotzdem hier in Hamburg gegönnt noch irgendwie.
Und sofort die 4 magischen Buchstaben Sale. Damit, meine Mutter hätte zwar nicht gewusst, was das bedeutet. Ja. Früher hätte da Sonderangebot drüber gestanden.
Genau.
Bam, ja, wie magnetisch hingezogen.
Und man geht
das können wir doch gebrauchen.
Und die Kaffee-Pad-Maschine ist auch gerade sehr reduziert. Nicht schlecht, ja. Chibo und die BRD, die gehören zusammen. Beide sind jetzt 75 Jahre alt, 1949 schon gegründet. Das ist so überhaupt das Gründerjahr in der Bundesrepublik. Marshallplan so langsam zu Ende. Die Unternehmen, die durften sich jetzt mal so gründen. Da kommen halt einige aus dieser Zeit. Es ist aber bei Chibo die typische deutsche Identität. So Sauerkraut, der Gold Mokka, beste Bohne. Das ist einfach deutsch, das ist Chibo. Auch die Chibo-Shops, die waren immer schon da. Von Anfang an, es gibt 550 Filialen in deutschen Fußgängerzonen aktuell. Und jeder und jede, der kennt das ja aus den Filialen. Zum Beispiel, du hast eben den Bananenschneider schon erwähnt, Hajo. Campingbesteck hatten wir früher immer.
Ja.
Es ging nichts ohne das Chibo-Campingbesteck. Ja, dann die Inhalationstöpfe, die wurden mir aufgedrückt. Die kannte ich jetzt noch nicht, aber das ist wohl auch ein ziemlicher Klassiker, Arndt, irgendwie.
Wenn das da drin steht, dann
Thermositzkäsen, also ganz viel Zeug. Kurz, Komfort mit Nützlichkeitsversprechen für pragmatische Bundesbürger. Dafür steht eben auch Chibo all die Jahre. Ich habe meine Kindheit komplett in TCM-Schlafanzügen verbracht. Also das war ein Gesetz, dass so ein Teil jedes Jahr unterm Weihnachtsbaum liegt. Ja? Mhm. Wenn du das schon das aufgerissen hast und das schon dieses Etikett TCM, dann wusstest du, ich kriege wieder einen Chibo-Schlafanzug.
Was hieß hier TCM? Heißt noch Chibo
Magazin. Chibo, also eigentlich, der wirkliche Ursprung ist Chibo Magazin.
Ach.
Also schon ganz früh wurden den Kaffeepackungen solche kleinen Heftchen beigelegt mit Geschichten über den Kaffee, aber auch zu ganz anderen Themen.
Schnittmuster,
Kreuzworträtsel, Reiseberichte,
Fortsetzungsromane,
wunderschöne kleine Geschichten, Kleinode. Und das war tatsächlich TCM, Chibo Magazin.
Und das Interessante für mich, was auch ein Stück deutscher Kulturgeschichte ist, ich glaube, es gibt so einen Satz, der in so ziemlich jeder deutschen Familie, zumindest zu meiner Zeit, gesprochen wurde, ja, das ist ja eigentlich, sind das ja Produkte von irgendwelchen Markenherstellern, die werden nur anders genannt. Es gab ja dann auch immer dieser Vergleich, so die Prinzenrolle, die klassische, wurde bei Aldi ja unter, die hieß dann irgendwie Königsrolle oder so, war aber dasselbe, kam von De Beukeler. Und das war so ein Mythos in allen deutschen Familien, wenn das keinen Markennamen hatte, dann waren das trotzdem Markenartikel, nur viel billiger, weil man sich ja die Werbung sparte. Das heißt, meine Mutter war fest davon überzeugt, und es wurde ja auch eingelöst, diese TCM-Sachen, die konnten ja was ab. Also die waren ja jetzt nicht so, wie man heute sagen würde, China-Plunder, sondern ich denke mal, das Campingbesteck. Gut, der Griff ist vielleicht ein bisschen...
Das hat meine Jugend überlebt.
So, ja, aber das gibt es wahrscheinlich immer noch irgendwo ganz hinten im Keller.
Im Keller wird es auf jeden Fall
so ist sein. Und ja, den Schlafanzug trägst du auch noch?
Das waren ja schon so ein paar tatsächlich, ja. Davon bin ich jetzt ehrlicherweise weg mittlerweile. Ja.
Ach, komm.
Aber meine Kindheit und meine Jugend, weil ich trage keine Schlafanzüge mehr. Das ist es halt einfach.
Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, wie ihr schlaft.
Es kommt wieder, ja, wenn, kommt das mit den Nieren, wenn das mit den Nieren losgeht.
Verstehe. Also es wird ein Revival vom TCM als Schlafanzug geben dann bei mir irgendwann. Ja.
Irgendwann wird das Kult.
Aber Hajo, zu deinem Punkt von gerade, wir legen immer sehr großen Wert darauf. Wir bieten Dinge an, die entweder von uns hergestellt wurden, wie Kaffee, oder speziell für uns hergestellt wurden. Also wenn du ein Non-Food-Produkt bei uns kaufst, dann haben sich das hier Leute ausgedacht, die haben sich die Lieferanten ausgesucht, die haben die Qualität bestimmt, die haben das alles gecheckt und dann ist das speziell für uns hergestellt worden. Also nicht irgendwo in Asien von der Stange abgekauft, sondern tatsächlich Produkte, die es dann so auch nur bei Tchibo gibt.
Wusste ich auch noch nicht.
Was sind so eure Highlights ansonsten noch? Was nehmt ihr so mit aus 75 Jahre Tchibo mit so Zeug, was man halt irgendwie jetzt rumliegen hat? Oder was man eben auch einfach noch immer benutzt?
Also für mich ist immer das Highlight, wenn wir eine sogenannte Küchenphase haben. Also wenn wir etwas anbieten zum Kochen, zum Backen. Jetzt
zu Hause bei dir. Schatz, heute gehen wir nicht essen, wir haben nachher eine Küchenphase.
Also meine Frau fragt mich jedes Mal wieder, wo sie das denn jetzt noch hinlegen soll. Ja. Und ich zeige dann immer, wie man das besonders toll einsetzen kann. Also ich freue mich dann auch daran, das einzusetzen. Ich suche mir dann auch Rezepte speziell aus, die ich dann mit diesen neuen Backblech oder mit dem neuen Topf, den man in der Mitte teilen kann.
Das machst
kann
du einmal, aber auch
nicht. Nein, das mache ich auch. Nein. Da bin ich wirklich Fan.
Okay.
Also das ist da. Es macht wirklich Spaß.
Meine Frau schaut wirklich auch jedes Mal, wenn sie im Supermarkt ist, beim Tchibo-Regal vorbei. Immer. Einfach, ja.
Jede zweite Frau trägt statistisch gesehen, oder besitzt, trägt vielleicht nicht, aber besitzt einen BH von TC, also aus dem Tchibo, aus der Tchibo-Kollektion.
Und ich glaube, Generationen von Kindern sind mit unserer Regenklamotten aufgewachsen.
Die Laufklamotten, die Sportklamotten.
Wir sehen gerade da hinten, wenn wir in die Filiale reingucken.
Also, okay, mal rein einfach. Ja.
Da ist hier so darf man ja rein.
Hier darf man rein.
Und da ist aber jetzt
ganz
schon
kurz,
mal...
Ganz kurz ein Produkthinweis.
Ja.
Diese uralten Kaffeefilter, wo man noch eine Filtertüte rein...
Das schöne Rot.
Das kennt ihr jungen Leute ja gar nicht mehr. Die sind wirklich aus Steingut. Ich hob das gerade an und dachte, das ist doch das bestimmt ist Plastik. Ja, du tust dir den Daumen.
Ja.
Guck mal, jetzt Arndt.
Mhm,
ja. Genau.
Also das hat mich
Arndt
dann hat schon
einen kräftigeren Daumen. und das ist tatsächlich Kindheit. So was haben wir zu einer anderen, so ein Beige, so eine Eierschalenfarbe.
Aber was du auch hier, was du hier auf diesem Tisch hier siehst, und wir sehen ja neben dem Filter, nehmen wir eine Cafetiere, wir sehen Aufbewahrungsdosen, wir sehen da drüben Kaffeemaschinen, ob das jetzt die PET-Maschine ist, die du gerade schon mal angesprochen hast, oder ein Vollautomat. Kaffee zuzubereiten, kann so vielfältig sein.
Absolut.
Und jeder kann da für sich seine spezielle Art und Weise herausfinden, die ihm am besten schmeckt. Das kann gehen von der super speziellen Mischung an exotischen Kaffees, die man dann in einer super teuren, wäre 1000 Euro teure
bei
Kaffeemaschine.
12,7 Grad gemahlen.
Mit der exakten Wassermenge her und so weiter.
Das ist der Hammer, oder?
Das kann man mögen und das ist das, wo man sein Kaffeeerlebnis hat. Man kann aber auch einen Filterkaffee nehmen, wie du es hier gerade beschrieben hast.
Die schlechteste Option ist, finde ich.
Und gießt einfach heißes Wasser drauf.
Genau.
Macht es natürlich. Ne? Also ganz wichtig, Wasser erstmal kurz angießen.
Damit es
ausdampft so ein bisschen.
Genau.
Und dann nochmal richtig in Kreisen bewegen den Schwall. Oder aber du nimmst die PET-Maschine, machst einen Quick-Fix, einmal auf den Knopf gedrückt. So, da ist jeder Mensch anders und da soll jeder seine Art, Kaffee zu trinken, finden für sich persönlich und dann genießen.
So, jetzt frage ich mal ganz kurz hier die charmante Verkäuferin, die hier am Tresen steht. Hallo, grüß dich, wer bist du?
Ich bin Shop-Managerin, ja, Frau Frank.
Hallo, grüß dich. Wie ist das, wenn man jetzt hier in der Hauptzentrale bei Chibo für jeden sichtbar, für alle Mitarbeitenden immer steht? Ist man dann unter besonderer Kontrolle oder sagt man sich, wäre ich doch jetzt gerne irgendwo in Hamburg-Lurup irgendwo in so einer Seite, wo ich da meine Ruhe habe? Wie ist es?
Nein, das ist super schön, hier zu arbeiten, weil ich habe sie natürlich alle um mich, ne, und sind kurze Ansprechpartner. Ne? Genau, also ich kann mir nicht vorstellen, in einer Filiale arbeiten zu wollen.
Ja, sehr schön.
Das fällt sehr gut.
Dann weiterhin viel Freude.
Danke.
Wir gucken uns mal die Historie an. Denn alles begann vor 75 Jahren mit Kaffee. Wir haben ja eben schon über den Kaffee geredet. Und mit einem findigen Gründer. Deutschland mit Kaffee wäre ohne ihn überhaupt nicht möglich gewesen. Max Herz. Alles begann nach dem Krieg 1949 mit echtem Bohnenkaffee. Und das war damals wirklich keine Selbstverständlichkeit. Deutschland lag in Schutt und Asche. Und Kaffee war jetzt nicht irgendwie so einfach zu kriegen, auch sehr teuer tatsächlich. Geschirrtücher waren noch dabei und mit denen wurde der Kaffee eingewickelt. Das war das Fundament für den späteren Non-Food-Aufstieg. Und die Süddeutsche Zeitung, die schreibt, in keinem Unternehmen lässt sich die deutsche Seele besser ergründen als im wahren Kosmos des Hamburger Kaffeerösters. Und darum machen wir heute auch diese besondere 100. Ausgabe von 5 Tassen täglich. Es wird eine Reise durch die Jahrzehnte. Und Hajo grätscht immer wieder kritisch rein, auch wenn der Chibo sehr verbunden ist, wie wir vorhin gehört haben. Wir starten jetzt erstmal mit Kaffee. Was trinken wir denn jetzt mal zum Anfang hier?
Ich meine, wenn wir hier was schon gerade angesagt? Gibt es sowas wie einen Trendkaffee gerade?
Also ich glaube, du solltest heute vielleicht eine besondere Rarität probieren.
Unbedingt.
Wir haben ganz neu jetzt diese Woche einen Schulkaffee aus Tansania.
Schul,
wie Schule. Aha. Und zwar, das sind 900 junge Menschen, die dort Kaffee lernen. Die dort lernen, wie man Kaffeeanbau gut gestaltet, so dass er klimaneutral funktioniert, etc. Und aus dieser Schule haben wir einen neuen Kaffee jetzt im Angebot hier. Die haben diese Kinder geerntet und für uns aufbearbeitet und den gibt's jetzt hier.
Reden wir gleich noch drüber, wie ihr mit euren Leuten umgeht. Und eure Leute sind ja nicht nur die hier im feinen Hamburg, sondern auch irgendwo in Äthiopien, Kenia, Südamerika. Machen wir gleich.
Und wenn ihr euch noch mehr zu dem Kaffee anhören wollt, wie das da ist mit Tansania und Schule als Schulfach Kaffee anbauen, hört einfach die letzte Folge nochmal und die Folge davor, die Live-Podcast-Folge, die wir hier auch gemacht haben. Auch da geht's darum. So, wir grüßen kurz Max Herz. Der ist da am Bild zu sehen.
Das ist ein Bild von Max Herz, genau. Ja. Das ist der Gründer, der das Unternehmen 49 gegründet hat. 49, warum eigentlich 49? Also es ist ja spannend zu sehen, wie viele Dinge in 49 gegründet wurden. Ja. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass nach dem Krieg dann die vier Mächte sich langsam zurückzogen aus dem aktiven Steuern der Republik.
Ja.
Der Marshallplan lief aus und es war wieder möglich, Kaffee zu importieren, guten Kaffee zu importieren. Die Kaffeesteuer wurde dramatisch gesenkt, 49. Und das war dann genau der Moment, wo man sagen könnte, jetzt kann man ein richtiges neues Kaffeeunternehmen aufbauen, aber in einem Land, das natürlich nach wie vor sehr stark zerstört war. Und die Infrastruktur war am Boden. Ne? Und was war jetzt die Lösung, wenn es keine vernünftigen Handelsstrukturen gibt? Man versendet den Kaffee. Und so ist die Grundidee von Chibo. Wir versenden Kaffee direkt an den Endverbraucher, an die Endverbraucherin.
So eine Art Kaffee-Amazon.
Ja, zumindest mal ein Mail-Order-Business, würde man heute
ja,
sagen.
Ja.
Ein sehr frühes Mail-Order-Business. Und das eben die Initiative und die Idee von Max Herz damals, 49. Und dann ging es aber in schnellen Schritten weiter. Der nächste große Schritt war 55. Da wurde die erste Filiale aufgemacht. Wir sehen hier auch ein Bild an der Wand von dieser ersten Filiale. Das ist eine Straße in Hamburg. Kaffermacherei heißt es.
Passt.
Hört sich wie Kaffee an, ist aber was anderes. Kaffermacher sind Leute, die Samt Stoffe herstellen. Mhm. Aber dort wurde die erste Chibo-Zentrale gebaut. Wie man sich das so vorstellt, mit einer Verwaltung natürlich. Mhm. Aber das Besondere, da war auch ein Postamt drin. Wir hatten unser eigenes Postamt. Also die konnten direkt den Kaffee aus dieser Zentrale heraus versenden. Und in dieser Zentrale, an der Kaffeemacherei, war eine große Fensterfront. Und dahinter entstand die erste Filiale von Chibo mit der Idee, dass man den Kaffee, bevor man ihn kauft, auch mal probieren kann, bevor man sich nach Hause schicken kann. Das war die ursprüngliche Idee.
Also logistisch gleichgeschickt, eingefädelt, auch mit dem Versand eben. Ne? Also wer konnte schon sagen, ich habe meine eigene Post in der Bude?
Und du trafst natürlich auch so ein emotionales Bedürfnis. Ne? Ich weiß doch, meine Mutter ist schon lange verstorben, aber erzählte, im Krieg ist jetzt vielleicht nicht das größte Problem des Krieges, aber es gab nur so Kaffeeersatz. Zichorienkaffee, ja. Muckefuck, irgendwas, was sie im Wald gefunden und dann ausgekocht hatten. Irgendwelche Buches.
Es wurde alles aufgebrüht einfach.
Das heißt, endlich wieder richtiger Kaffee. Das war auch wieder so ein bisschen wie Bern 54 Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. So ein Zurück. So,
oh. Deutschland liegt noch in Schutt und Asche. Der Aufbau, der hat noch lange gedauert. Und man hat sich natürlich nach Dingen gesehnt, die eine gewisse Normalität wieder ins Leben gebracht haben.
Ja, und auch ein bisschen Luxus. Ne? Kaffee war ja auch ein bisschen was Besonderes. Also ich würde mal sagen, so wie vielleicht so, naja, man trinkt nicht jeden Tag Sekt. Aber es war das Gefühl so, oh, es geht wieder aufwärts.
1949 konnten die Deutschen wieder Kaffee trinken und dann Mitte der 50er Jahre war der Italienurlaub auf einmal dran. Also man robbte sich so langsam wieder raus aus der Kriegsnummer. Dann gehen wir doch jetzt mal weiter. Wir verlassen den Bereich von Max Herz, das Bild. Und hier ist übrigens der original Schreibtisch auch von ihm hier auch noch.
Richtig,
hier. Der ist auch eingezäunt. Wie alt ist der? Der hat einige Jahrzehnte auf dem Buckel, Arndt.
Der ist tatsächlich, der muss von 49 sein.
Das ist sogar original
49. Original aus dem original ursprünglichen Krass. Büro.
Genau.
Ja. Den haben wir hingestellt. Und der zeigt natürlich auch, wie verbunden wir nach wie vor dem Gründer sind. Aber Schibo ist ja auch noch ein Familienunternehmen. Wir gehören ja zu 100% nach wie vor der Familie Herz. Und die sind auch anwesend im Unternehmen. Das heißt, da ist als Familienbetrieb ist schon was anderes. Also das Gefühl, für eine Familie zu arbeiten in einem und nicht in einem namenlosen Großkonzern, das macht doch viel mit den Mitarbeitern.
Und auch das ist Deutschland. Das Familienunternehmen ist, ja, wenn ich jetzt Bundeswirtschaftsminister wäre, würde ich sagen, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Du hast eine extrem hohe Loyalität von Mitarbeitern. Wie viel? 25 Jahre demnächst? Ne? Ist ja kein Zufall. Und ich glaube, alle Menschen wollen in einem Familienunternehmen arbeiten. Man hat das Gefühl, da ist so Patriarchen, die passen ein bisschen auf einem, hat sowas von Bauernhof, Bullerbü, so jeder kümmert sich. Was ich bemerkenswert finde, man könnte ja diesen Schreibtisch von Max Herz und dieses Porträt und das alles, könnte man ja jetzt irgendwie mit Punktstrahlern irgendwo ausleuchten. Oh, guck mal hier, der Gründer. Was würde man in einem amerikanischen Unternehmen damit machen? Man würde ein eigenes Museum nur für diesen Schreibtisch bauen.
Glasvitrine drumherum.
Was auch immer. Hier steht das, und das finde ich extrem angenehm und normal, der steht halt hier so im Eingangsbereich und da ist dann halt so abgekordelt, aber das war's auch. Man könnte seinen Gründer auch anders feiern und dieses, oh, jetzt wollen wir mal nicht so dick auftragen und jetzt ist auch mal gut, so, ich würde mal sagen, sowas bisschen Protestantisches, sowas leicht Merkelhaftes, zieht sich schon
es durch ist dezent. Die
Kultur. Ja, genau. Dezent, ja. Und also es könnte auch eine TCM-Firmenzentrale sein. Sie ist angenehm unaufgeregt und auf eine sehr bezaubernde Art auch ungestaltet.
Jetzt kommt der nächste Schub, der ins Restaurant geht. Und wir gehen mal am Schub vorbei in die große Schibo-Ausstellung. Die habt ihr hier bei euch direkt an der Hauptzentrale aufgebaut. Da bin ich mal gespannt, was da alles auf uns wartet. Und hier sieht man auch schon ganz viele Wände, die jetzt alle tatsächlich beschriftet sind, bebildert sind. Man sieht, hier ist ein Museum mit ganz viel Informationen, Bildern, Vitrinen, ganz viel Ausstellungsmaterial. Da hinten sind Bildschirme, die laufen mit Schwarz-Weiß von früher. Also Arndt, was sehen wir alles hier? Was kann man hier alles entdecken?
Also man sieht sehr viel über die Schibo-Geschichte. Man sieht sehr viel, wo der Kaffee herkommt. Man kann anhand der verschiedenen Verpackungen sehen, wie sich der Kaffee auch bei Schibo entwickelt hat, wie wir mit den Varietäten umgegangen sind, die Bildsprachen, die sich entwickelt haben über die Zeit. Aber was auch dem Konsumenten wichtig war. Du siehst immer sehr genau, anhand der Verpackungsgestaltung zum Beispiel, was wollte der Konsument in den verschiedenen Jahren sehen. Nämlich angefangen in den frühen 50er Jahren, das war sehr viel Gold und sehr opulent. Und dann kommen aber in den späteren Jahren, zum Beispiel, du siehst es hier, die ersten Milchprodukte, wo die Menschen anfangen, wegzugehen, so etwas von dem sehr starken, mokka-orientierten Kaffee hin zur milderen Kaffeemischung. Hier Naturmilch, daraus wurde dann später die Feine Milde. Feine Milde ist heute der meistverkaufte Kaffee Deutschland.
Oder das ist ja ein super Layout hier, 70er Jahre, richtig cool. Das ist ja hier die Disco Flower Power Superzeit.
So, und
76, ja. Das ist so eine, was ist denn das? Die Schibo Family Box.
Das sieht so gestickt aus, wenn du mal hinguckst. Das sieht aus wie so eingestickt.
Ja. Da ist so ein Bild drauf, da sieht man eine Kaffeekanne und zwei Tassen Kaffee, blaue Blumen drumherum. Es musste irgendwie alles mit Blumen immer in den 70er sein. Also die Blumen sind sehr schön. Und das sieht aus wie so ein gesticktes Bild, was aber hier irgendwie so drauf gedruckt ist auf der Verpackung. Ergiebig und ausgewogen im Geschmack. Chibo Family. Also sprich mich voll an vom Layout, würde ich jetzt kaufen mit diesem Design.
Ich bin genau an dem Ding daneben. Das ist nämlich Flower Power pur. Das ist so, also natürlich nicht Woodstock, aber so, ich sag mal, eingedeutschtes Woodstock.
Ne? Das ist 1969, also passt ja auch zu der Zeit.
Passt total und man sieht sofort die Les Humphreys Singers, den jungen Jürgen Drews.
Oberkörperfrei.
So halbfrei, ne? Behaarte Brüste, also als Männer noch Untiere waren. Aber du merkst an dieser Streifengebung so schlaghosenmäßig, das passt total in die Zeit. Frage an Arndt, ihr wart ja nie sowas wie vorne weg. Ihr habt ja eher so dann den Geschmack quasi, also den Massengeschmack, auch den optischen so interpretiert, umgesetzt
in die Menge. Also wir sind natürlich immer nah an dem Konsumenten gewesen, damals und heute auch noch. Insofern hast du da auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite haben wir aber immer Akzente gesetzt, auch schon sehr früh Akzente gesetzt. Nimm zum Beispiel hier, wenn du eine Etage höher guckst, Sana, Anfang, Mitte der 70er Jahre, da kam der Gesundheitstrend. Hinwendung. Klar. Wenn du dir die Filme dazu anguckst, dann siehst du Leute, die Tennis spielen, die mit einem Surfboard zum Strand gehen. Also schon auf den Körper betont und auf Gesundheit betont. Und Sana dann eben ein Kaffee, Koffein reduziert, mild, besondere Mischung dazu.
Sorgloser Geschmack.
Ja, das wollte ich jetzt sagen.
Sorgloser Geschmack. Da steht auf der Verpackung nur Schrift, also gar kein Bild, großes Layout. Da wird gleich erklärt, Sana, der Schonkaffee, voll im Aroma, befreit von Koffein und vielen Reiz- und Bitterstoffen, schonend für viele, für Herz, Magen und Galle. Also das ist das Titelbild. Diese Schrift.
Ein Beipackzettel.
Ja, genau.
Das spricht für die Zeit. Guck mal, und hier, daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern, den hatten wir auch zu Hause. Was steht hier? Gold Mokka 1954 bis 2001.
Ja.
Gold Mokka.
Richtig. Gold Mokka, das ist der eigentliche Durchbruch für Chibo gewesen. Ein Produkt, was aus 9 verschiedenen Ursprungssorten zusammen komponiert wurde, was sehr kompliziert ist, weil jede Packung muss ja auch gleich schmecken. Und wenn du aber diese 9 verschiedenen Ursprünge zusammenbringst, dann erfordert das schon sehr viel Wissen über den Kaffee und sehr viel Wissen, wie man röstet etc. Und das war das Produkt, was dann ganz schnell zum absolut meistverkauftesten Kaffee in der Bundesrepublik, in der jungen Bundesrepublik wurde und der sozusagen die Basis geschaffen hat für den Erfolg von Chibo.
Hier ist wieder sowas Gesticktes, mein Lieblingsmotiv mit den blauen Blumen und der Kaffeekanne. Chibo Family, der schmeckt der ganzen Familie. Also für alle, die es dann wirklich endgültig kapieren müssen, dass Chibo Family für die Familie ist, verdammt nochmal. Familie, Familie, Familie steht auf der Rückseite wahrscheinlich. Aber daneben auch ein Werbeschild, so ein typisches Plakat, wo Chibo Family jetzt beworben wird. Neuer Kaffee bei Chibo. Und da sagt jetzt eine Comicfigur, eine typische Hausfrau, so würde man die in den 50er Jahren eigentlich sehen. Ja, also sie lebt für den Haushalt irgendwie. So eine Schürze um. Babette heißt sie. Und da steht jetzt Babette. Also wenn es in unserem Gärtchen ans Unkrautzupfen geht, da sieht man keinen von der lieben Familie. Beim Kaffeetrinken sind die Herrschaften allerdings vollzählig. Naja, Family. Der schmeckt halt der ganzen Familie.
Schon erste Anflüge von Feminismus, ne?
Also hauchdünn.
Die ganze Arbeit bleibt an mir hängen und diese Rasselbande kommt immer nur, wenn was auf dem Tisch steht.
Jetzt die Frage, ob das Gleichsetzen von Unkrautzupfen mit Kaffee machen wirklich ein Zeichen von Feminismus ist an der Stelle.
Und da wollen wir an dieser Stelle auch mal Conny dazu, die ihr jetzt eben schon gehört habt. Conny vom Social Media Team von Chibo. Hallo, grüße dich.
Moin.
Du hast so die Rolle der Frau auch bei Chibo, auch in der Werbung so ganz genau im Blick. Ja, dann was fällt dir denn bei dieser Werbung so auf? Was kannst du da jetzt mit dem Feminismusblick, mit der Brille dazu sagen? Es ist ja eigentlich so, die steht halt in der Küche und soll sich mal jetzt nicht beschweren, so ein bisschen zwischen den Zeilen.
Ja, ganz genau. Also ich bin ja selber auch Teil der modernen Chibo-Frauenbewegung an dieser Stelle, bin vor und hinter der Kamera aktiv und präge natürlich auch ganz stark das Bild nach außen von Chibo im Bereich der sozialen Medien, sowohl selbst als auch gemeinsam mit meinem ganzen Team. natürlich fällt mir da schon auf, dass das ein ganz schön weiter Weg bis hierhin war. Ich meine, wenn wir uns das ansehen, okay, Unkraut zupfen, ja, na klar, ist meine einzige Aufgabe als Frau und vielleicht darf ich danach auch noch mal einen Kaffee kochen für meine liebe Familie. Ja, cool, das sind meine einzigen Beschäftigungen. Ich bin ja sowieso nur zu Hause. Davon sind wir natürlich inzwischen natürlich ganz gut weggekommen. Aber das war natürlich auch ein langer Weg. Arne, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Was ist hier so die Entwicklung?
Na gut, wenn du Ende der 40er Jahre anfängst und dann in den 50er Jahren groß wirst, dann hast du natürlich Werbebilder, wie auch den Mr. Pitti oder ganz am Anfang unseren Chibo, da können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wo der herkommt eigentlich. Das sind natürlich Werbebilder, die du heute so nicht mehr benutzen könntest. Und auch Rollenzuschreibungen, gerade auch für Frauen in den frühen Werbefilmen. Wir sehen hier, wenn wir uns einmal rumdrehen hier in diesem, da läuft auch gerade so Mr. einer Pitti. Mit dem Mr. Pitti, der da nur eine Tasse Kaffee
ein älterer Herr mit Schnurrbart, der natürlich auch zu Hause mit Schlips und Kragen und mit Sakko sitzt in seinem sehr gediegenen Sessel.
Ja, wobei er ist jetzt, wie gesagt, unsere Werbefigur. Aber da schau, ne, da siehst du das. Die Hausfrau, die zu Hause ist, das Kind betreut.
Das hat übrigens gerade ein komplettes Kaffeeservice versehentlich fallen lassen und Mutti muss es wegräumen.
Aber
Mutti
ist natürlich total verständlich.
Die typische Rolle der Frau. Ja. Kinder und Kaffee, die zwei wichtigsten Ks.
Richtig, genau. Und serviert den Kaffee und jetzt kommt wahrscheinlich gleich immer mal der Herr des Hauses nach Hause, nach getaner Arbeit.
Genau, jetzt ist alles fertig und jetzt der Herr des Hauses
bekommt den Kaffee
präsentiert. Ich würde eher sagen, das ist der Vater, der sieht da 20, 30 Jahre älter aus. Aber Conny, mal eine Frage.
Das war auch die Zeit, ne? Also so Cary Grant hat dann die 22-jährige Schnitte an der Seite gehabt und er war irgendwie schon um die 50 oder sowas. Und hier auch, also der Herr des Hauses sah eher aus wie der Opa des Hauses.
Mhm. Aber Conny, jetzt mal eine Frage von einem alten weißen Mann. Wenn man sich hier diese ganzen Anzeigen anguckt der letzten Jahrzehnte, dann sieht man ja, wie sich das Frauenbild verändert. Ne? Also von der Trümmerfrau Nachkrieg bis heute. Gibt es dazu eigentlich wissenschaftliche Arbeiten, ob das Bild in der Werbung der realen Entwicklung entspricht? Oder ist das so idealisiert?
Nun gut,
oder?
Ich meine, Werbung ist ja eh und je dafür bekannt, immer gewisse Rollenbilder deutlich spitzer darzustellen und ein bisschen zu extremisieren, einfach damit man natürlich auch in diesen typischen Bildern sprechen kann, die Leute auch belustigt und klar, im besten Fall sich jeder darin so ein bisschen wiederfindet. Mhm. Auch die typische Hausfrau von damals, die vielleicht leider wirklich in genau dieser Position auch auf eine Art gefangen war, die dann darin natürlich aber auch eine kleine Bewunderung im Alltag gefunden hat, sagen konnte, ja, ich bin auch so, ich mache auch den Haushalt, ich kann mir auch den guten Chibo-Kaffee gönnen am Ende des Tages.
Genau.
Klar, das spiegelt das natürlich auf jeden Fall weiter. Aber ich meine, umso wichtiger ist es natürlich an der Stelle auch ganz bewusst zu sagen, wir haben jetzt das heute, wir gucken zurück, nichts daran ist schlimm, nichts daran ist etwas, was wir wegschweigen müssen. Aber gleichzeitig haben wir natürlich heute ein ganz anderes Bild und das können wir auch stolz darstellen. Und ich bin auch froh, Teil dieser Bewegung zu sein, Teil einer der modernen Chibo-Frauen sein zu können, auch nach außen hin. Und umso wichtiger natürlich, dass ich inzwischen keinen Mann mehr zu Hause brauche, der auf mich wartet, während ich den Kaffee für ihn servieren darf.
Also ist jetzt nicht ganz Frauenrolle, sondern eher Männerrolle. Aber wenn du mal hier ein Experiment machst, du hältst das hier mal zu und dann siehst du nur einen Mann mit Schnauzbart und ja, Cowboyhut, weil es ein Cowboy ist.
Der in der Prärie sitzt irgendwie, an so einer Art Kutsche auch.
So, ne? Hinten siehst du den Horizont, ja. Das Pferd schwörst du Schnauben.
Interessantes Werbeplakat von Chibo, würde man jetzt nicht an Kaffee erstmal
denken. Da vorne das Lagerfeuer und die Emailletasse, die so ein bisschen abgeschraddelt ist. Ne? Mhm. Schon was abgesprungen.
Und das, was du eben zugehalten hast, war jetzt eben genau der Schriftzug Chibo, Western Coffee, robust, herzhaft.
Und die totale Ästhetik dieser Jahre, Sergio Leone, der Western, Spiel mir das Lied von Tod, die glorreichen Halunken, die glorreichen Sieben, könnte auch, darf man ja heute nicht mehr, aber eine Zigarettenwerbung sein.
Ja, man denkt eigentlich sofort an Zigarettenwerbung,
so sieht's aus,
wenn jetzt der Chibo-Schriftzug abgehängt wäre. Also Chibo ist auch schon so ein bisschen immer mit... Was ist so der Zeitgeist, was Hajo vorhin schon meinte? Was können wir damit auch noch machen? Jetzt ist Western gerade in. Cool.
Und vor allem robust, herzhaft.
Ja, es fehlt noch männlich.
Das so, fehlt ganz als letztes Wort
noch rein. Oder Conny, was
riecht ein bisschen nach Schweiß.
Der große, starke Mann, der natürlich automatisch assoziiert wird mit der robusten Kaffeesorte, hingegen zu der Frau, die zu Hause sitzt und vielleicht eher die feine Milde, etwas Leichtes, Sanftes, Entspanntes bekommt.
Hammer, ne?
Klar, überspitzte Rollenbilder, typisches Zeichen dieser Zeit eben auch.
Was du eben hier, auch wenn du runterguckst, du siehst einfach auch wirklich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Du siehst
absolut
über die Zeitläufe, wie hat die Bundesrepublikanische Gesellschaft sich selber gesehen? Wie wollte sie gesehen werden oder wie wollte sie in der Werbung auch gesehen werden?
Und Tchibo hat an der Stelle auch die Gesellschaft einfach stets begleitet, egal durch welche Situation, egal wie man da heute drüber denkt. Aber es war stets ein Teil des normalen Alltags und des normalen Bildes. Und das ist natürlich auch ganz spannend zu sehen, wie Tchibo auch da mitgewachsen ist.
Und das ist auch Teil des Erfolgs einfach, ne? Dass du so nah wie möglich an deinen Kundinnen und deinen Kunden dran bist. Und dann hast du natürlich, wenn du so aufgestellt bist wie Tchibo mit eigenen Filialen, mit den vielen Tausenden von persönlichen Kontakten, die du da jeden Tag in der Filiale hast, hast du auch diesen extrem engen Kontakt. So war es die ganzen vielen Jahre in den ersten 75 Jahren. Ihr heute im Social-Media-Team, ihr übersetzt das ja quasi in die neue Zeit, indem ihr ja auch ständig im Kontakt seid mit unseren Kundinnen, unseren Kunden draußen.
Genau, also wir sind da komplett auf Augenhöhe unterwegs und nur so kann man sich ja die Familie auch wortwörtlich mit der Tasse Kaffee zusammen mit nach Hause holen am Ende des Tages, wenn man eben so nah dran ist und dran bleibt und nicht eben die Zeit Zeit sein lässt, sondern ganz bewusst sagt, nein, wir gehen da weiterhin rein und wir schauen auch ganz bewusst weiterhin, was möchte auch eigentlich unsere Kundschaft und wir sind da eben eins und das ist eben ganz bewusst eine wichtige Entscheidung, das so zu sagen. Genau, aber kommt doch gerne nochmal mit rüber zu dieser Vitrine hier, weil abseits vom normalen Frauen- und Männerbild dieser Zeit gibt es natürlich auch noch andere Themen, die unsere Gesellschaft geprägt haben und Tchibo natürlich genauso mit. Wir stehen hier vor der ersten Vitrine, wir sehen die ersten Non-Food-Artikel, die es bei Tchibo gab und natürlich dazu das zeitlich typische Branding und zwar den Tchibo Goldmockermann.
Aber vielleicht ein bisschen zum Hintergrund noch. Das ist der Tchibo, der wurde damals auch tatsächlich Tchibo ausgesprochen, also, so wie man es ja eigentlich auch schreibt. Viele Menschen schreiben ja Tchibo auch gerne mal falsch mit TSCH.
Ja. Ist zum heutigen Tag unser Hauptkommentar auf Social Media.
Aber wie ist der entstanden? Das war die erste Werbefigur und dieser Tchibo war quasi das Sprachrohr des Unternehmens, weil der hat mit den Konsumenten kommuniziert, der hat Briefe geschrieben, also in seinem Namen wurden die Briefe geschrieben an die Kundin und über viele Jahre war er das Bild, das Gesicht, der war hier auf diesen Werbematerial noch aufgedruckt.
Ein Männchen, was eigentlich nur ein T ist, mit Beinen, Armen und einem Kopf.
Richtig.
Und vielleicht ein fragwürdiger Kopf dann auch.
Ja, der ist natürlich ein Bild eines Kaffeekobolds oder man würde vielleicht auch sagen eines Mohren, den man dort erkennen könnte, wenn man das möchte.
Wer es früher gesagt hat.
Wenn man es früher gesagt hätte, sicherlich. So würdest du heute halt auch nicht mehr Werbung machen und ich glaube, auch dein Punkt. Ne?
Ja, ganz bewusst. Also typisch daneben steht auch nochmal das große Bild. Hier sehen wir erneut den Herrn im Anzug, der quasi zur Auslese der verschiedenen Kaffeesorten es bis nach Afrika wortwörtlich in den Busch geschafft hat und sich hier relativ dick und branzig mit verschränkten Armen gemeinschaftlich neben einem Stammesmitglied, wie es scheint, positioniert.
Da steht auch, wer ist der Dicke neben dem Maasai? Das ist die Schrift dazu.
Genau.
Also einfach mal gleich alle wissen. So irgendwie dick, ja, Volk, also Wahnsinn, ja.
Direkt jedes Klischee bedient an der Stelle natürlich, würde man vermutlich heute eher nicht mehr so machen und tun wir natürlich auch nicht. Aber ja, ist natürlich auch ein Statement seiner Zeit. Wie ist der Weg dahin gewesen?
Aber diesen netten Herrn, den ihr gerade beschrieben habt, das ist Mr. Pitti. Und Mr. Pitti war ab dem frühen 60er bis weit in die 80er Jahre hinein die Werbefigur von Tchibo und ist sicherlich eine der großen Werbeikonen der deutschen Geschichte.
Der interessanterweise Teetrinker war.
Er war Engländer, er war Teetrinker. Ja. Dieser Mensch reiste für uns in den Ursprung, suchte die Cafés aus und brachte sie nach Deutschland. Er war eine der beliebtesten Werbefiguren und natürlich in dieser Überzeichnung, wie wir ihn hier sehen, sicherlich auch damals schon ganz, ganz weit vorne, ganz, ganz anders in der Art und Weise, wie man Werbung machte. Aus heutiger Sicht, natürlich, würde man das nicht mehr so machen mit dem Dicken und dem Maasai und so weiter. Und auch den Tchibo, das würde man heute alles, macht man heute alles so nicht mehr. Da haben wir unsere Werbegestaltung entsprechend weiterentwickelt. Aber auch hier wieder, damals war das zeitgeistig okay so. Und dafür muss man sich auch heute nicht schämen. Wir machen es heute anders und zeigen es hier auch selbstbewusst, dass es früher halt anders war.
Ist natürlich auch die Frage, ich meine jetzt nachträglich gesehen vielleicht eine etwas problematische Darstellung, aber gerade damals ja auch eigentlich der Zeit total voraus, bewusst zu sagen, ich fahre da auch selber hin, ich stehe dafür, ich schaue selber ganz genau, wo kommt das eigentlich alles her. Wir gucken nicht einfach nur aus der Entfernung irgendwie auf die Völker, sondern wir sind wirklich live mit dabei und mittendrin. Ist ja vielleicht eigentlich auch ein ganz schönes Statement, bewusst zu sagen, wir verbinden hier die Kulturen und nicht zu sagen, wir nutzen sie nur aus auf der Seite.
Conny, ich habe nochmal eine kurze Diversity-Fachfrage. Ich gestehe, ich bin da nicht ganz im Film, aber dieser Tchibo, wie ich von Arndt gelernt habe, wie er ausgesprochen wird, der ist ja erstmal grundsätzlich in dieser Zeichnung Erstens mal ist kein, also gut, er hieß der Chibo, insofern war er offenbar ein männliches Wesen, aber er hat eigentlich, er ist nur durch eine dunkle Hautfarbe jetzt als irgendwie andersartig zu erkennen. Das ist doch auch ein Zeichen von Diversity, dass man da jemanden nicht Weißen abbildet. Also was ist daran jetzt genau problematisch heute?
Also grundsätzlich, Diversity beschreibt ja vor allem, dass alle in gleichermaßen abgebildet und dargestellt werden. Ich glaube, an dieser Stelle geht es eher um das typische Rollenbild, was damit verwiesen wird. Mhm. Die Tatsache, dass quasi wir hier privilegiert in, was weiß ich, beispielsweise Deutschland als primär weiße Menschen an dieser Stelle den Kaffee konsumieren, der aber hergestellt wird unter vielleicht auch schlechteren Bedingungen von Personen einer anderen Hautfarbe. Und das ist natürlich einfach ein bestimmtes Rollenbild, was in diesem Fall eben dem Tibo zugeordnet wird und ihn damit irgendwie vermindert, was natürlich überhaupt nicht das ist, was es ursprünglich mal ausdrücken soll. Ich meine natürlich durch die Hautfarbe, durch die kleine Kappe mit der Schnur dran, wie er hier dargestellt wird, ist das natürlich schon eine ganz klare Zuordnung, die natürlich gerade auch in dieser Zeit sehr klar so gelesen werden konnte.
Platt gesagt, das Endprodukt, was da gerade nach oben duftet, man sieht ja, das ist der fertige Kaffee in der Hand, ist gar nicht für dich gedacht, da kommst du gar nicht hin. Du bist derjenige, der dafür mal locht, dass wir das so haben.
Also diese klassische Diener oder dienende Funktion.
Genau, er scheint ja auch in einer servierenden Position zu sein. Ja. Er ist ja rein vom Kopf her, wenn ich das richtig sehe, auch fast quasi selber die Kaffeebohne an dieser Stelle.
Er macht so einen Knicks, also die Beine sind so extra gestellt wie so ein Knicks. Okay. Ich verbeuge mich für dich.
Untergeordnete Position und das ist natürlich der Teil, der es hier schwierig macht und weswegen wir das auch klar heute nicht mehr so machen würden.
Mhm. Danke.
Danke an der Stelle, Conny. Sehr interessant. Das war der erste Teil unserer Reise durch die Jahrzehnte. 75 Jahre Bundesrepublik, 75 Jahre Chibo. Mit Arndt und Hajo düse ich auch in der nächsten Folge weiter durch die Geschichte. Wir beamen uns durch die Jahrzehnte in die Zeit zurück und wir schauen auch nach vorne in die Zukunft. Wir haben interessante Facts für euch. Zum Beispiel, wohin kommen wir, wenn wir alle Chibo Gold Mokka-Tassen aneinander reihen, welche in einem Jahr getrunken wurden? Und dann besuchen wir eine Chibo-Familie. Ja, Chibo ist ein Familienunternehmen, zugegeben ein großes, und hier arbeiten auch ganze Familien. Mutter, Vater, die Kinder, davor schon die Großeltern, alle arbeiten in unterschiedlicher Position, alle bei Chibo. Wie das ist, das hört ihr das nächste Mal. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Like da und abonniert ihn, überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, zum zweiten Teil unseres Chibo-Jubiläums.
5 Tassen täglich. Der Chibo Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.